I liked doing things. I liked making things. So I made drawings, I made things. I just like to create things.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 123. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen, zu noch einem Lesen und Lesen lassen. Nord-Süd-Geistern heißt es, denn ich durfte in der letzten Zeit besonders viel reisen. Von Oslo nach Bologna zur 63. Internationalen Kinderbuchmesse. In diesem Jahr ist Norwegen Gastland, deshalb hatte Norla, ein Verband, der den Gastlandauftritt im Auftrag der norwegischen Regierung und des norwegischen Buchwesens organisiert, uns zu einer Pressereise eingeladen. Uns, das sind JournalistInnen aus Europa und das war hochinteressant. Das Eingangszitat, das ihr gerade gehört habt, ist von dem von mir sehr verehrten norwegischen Illustrator und Autor Øyvind Tyre Sætter. Ihn konnte ich in seinem Atelier in Oslo besuchen und Originale aus Büchern wie »Das Loch«, »Ganz dunkel«, »Der siebente Bruder« oder »Das Herz im Marmeladenglas« oder »Hans sticht in See« bestaunen. Es sind moderne Märchen von meistens Antihelden, die sich in Reisen ins Unbekannte stürzen, Trollen und Ungeheuern begegnen und unglaubliche Abenteuer bestehen. Seine Bücher erzählen aber auch von Kindern, die im Aufzug stecken bleiben oder von einem Umzug in eine Wohnung, in der ein Loch herumwandert und zu skurrilen Szenen führt. Das ist schräg, manchmal unheimlich, sehr witzig, immer grandios gezeichnet. In Deutschland erscheinen Øyvinds Bücher im Gerstenberg Verlag und bei Hansa. Also, falls ihr sie noch nicht kennt, sind das schon mal die ersten Buchtipps. Außerdem konnte ich die Autorin Marianne Kaurin interviewen und mit ihr über ihr engagiert poetisches Schreiben sprechen. Von ihr sind die hochgelobten Kinder- und Jugendromane »Irgendwo ist immer Süden«, »Inken oder Alba« oder »Beinahe Herbst«. Sie erzählen von Naziterror, Armut, davon, was Demokratie bedeutet, von Ausgrenzung, Verfolgung, aber eben auch von Solidarität, Selbstermächtigung und vor allem von Freundschaft. Auch ihre Bücher sind große Empfehlungen. Als sei das nicht alles schon beeindruckend genug gewesen, habe ich mich in Oslo, in diese Stadt am Meer, verliebt mit ihren unglaublichen Bauten zwischen alt und hochmodern, die in der Frühlingssonne gegen den blauen Himmel geleuchtet haben. Und ich war und bin sehr beeindruckt von dem, was wir über Kulturpolitik, Leseförderung, die Förderung der UrheberInnen, kurz über den Einsatz für Kinder- und Jugendliteratur erfahren haben. Ob Munch-Museum, Nationalgalerie oder Nationalbibliothek. Das Ziel ist, sogenannte dritte Orte zu schaffen, also Orte der Kunst, der Literatur und vor allem der Begegnung. Dafür gibt es herausragende Schulklassen und Familienprogramme, Lesefeste. Bildung läuft über Begeisterung und Beteiligung und das möglichst von Anfang an. Natürlich ist auch in Norwegen die Lage ernst. 25% der Kinder können heute nicht flüssig lesen und schreiben. Von Lesebegeisterung ist da dann natürlich erst recht keine Spur. Genau darum werden AutorInnen und Verlage konsequent und großzügig gefördert. Man setzt auf die guten Bücher. Neuerscheinungen werden beispielsweise vom Staat für Bibliotheken gekauft, sodass eine erste Auflage von 1500 Exemplaren gesichert ist. All das ist vorbildlich und vielleicht mit ein Grund dafür, dass die norwegische Kinder- und Jugendliteratur so mutig, so kühn, so ungewöhnlich ist und sein kann. Nach solchen Büchern habe ich dann für Nord-Süd-Geistern ebenfalls gesucht und bin fündig geworden. Im Bilderbuch machen zwei Gedichtbilderbücher allerbeste Laune. Frühstücken und Gute Quatschnacht zeigen Wortbildkunst auf höchstem Niveau. Im Kinderbuch feiern wir schon mal vorab das diesjährige James-Krüss-Jubiläum. Er wäre am 31. Mai 2026 100 geworden. Zu diesem Anlass ist gerade bei Oetinger ein bislang unveröffentlichter Text des Autors erschienen, die Hightechs oder Was kostet die Welt? Kein Märchen. Im Jugendbuch geht das Debüt Freunde von Eva Kranenburg unter die Haut. Das ist ein beeindruckender Antikriegsroman. Lena Winkel stellt den Sachcomic Wald ohne Bäume zum Thema Waldsterben von Hannah Harms vor. Und schließlich bietet das Sachbuch für Kinder das große Buch der Namen von Miro Poferl spielerisch staunende Wissensvermittlung. Das ist ein großer Spaß und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit Nord-Süd-Geistern. Ihr, die ihr Freigeistern kennt, wisst es schon. Mir liegt die Lyrik am Herzen. Ich finde, man kann gar nicht früh genug mit Gedichten anfangen. Zu meiner großen Freude sehen das die Verlage offenbar ähnlich. Jedenfalls gibt es in diesem Frühjahr gleich mehrere herausragende Lyrikbände für Kinder, auch und gerade im Bilderbuch. Damit fange ich jetzt an mit zwei Bilderbüchern und mit meiner Liebeserklärung an die Lyrik, denn ich habe tatsächlich bei diesen beiden Titeln an eines meiner Lieblingsgedichte von Bertolt Brecht gedacht. Das heißt Morgens und Abends zu lesen. Brecht hat es Anfang der 1930er Jahre geschrieben und es geht so. Morgens und Abends zu lesen. Der, den ich liebe, hat mir gesagt, dass er mich braucht. Darum gebe ich auf mich Acht, sehe auf meinen Weg und fürchte von jedem Regentropfen, dass er mich erschlagen könnte. Das ist jetzt die Einstimmung in zwei Bilderbücher, die von morgens bis abends einen wundervollen Bogen spannen. Das eine heißt nämlich Frühstücken. Die Gedichte sind von Alicia Bululu. Aus dem Spanischen übersetzt hat Nicolas Bayer, illustriert hat Raquel Catalina. Das Bilderbuch ist bei Bohem erschienen für LeserInnen ab 4 Jahren. Das andere trägt den verheißungsvollen Titel Gute Quatschnacht. Die Gedichte darin sind von Jussi Jubitsch, die Bilder von Susanne Strasser. Das Bilderbuch ist gerade im Hansa Verlag erschienen für Kinder ab 3 Jahren. Los geht's mit dem Frühstücken. Die spanische Lyrikerin und Künstlerin Alicia Bululu legt eine Steilvorlage hin. Ihre Kindergedichte sind insofern modern, als sie auf Reime verzichten und die poetologische Latte hochlegen. Die Metapherndichte ist hoch, die Sprachbilder sind stark und eben nicht aufs erste Mal zu verstehen. Da ist beispielsweise von Augen wie Spinnennetzen zu lesen oder von gefrorenen Splittern der Straße. Darüber kann man gut nachdenken, das kann man auf sich wirken lassen, denn erfreulicherweise bleibt das unerklärt einfach so stehen und ist damit offen für eigene Bilder und Deutungen. Die Szenen sind anschaulich und abwechslungsreich. Hier duftet der Kaffee, es gibt warmes Brot und es gibt ganz unterschiedliche Tagesanfänge. Dabei fängt die Autorin auch ganz unterschiedliche Eindrücke, Erfahrungen und vor allen Dingen Gefühle ein. Mal ist das Frühstück hektisch, mal himmlisch, mal sticht es, wenn ein Abschied bevorsteht, mal zerläuft die Milchstraße auf der Tischdecke. Schön, oder? Mal ist es kalt, mal schneit es Milch vom Himmel. Das lyrische Ich streckt dann die Zunge heraus und isst den Winter. Wenn eine Prüfung bevorsteht, so heißt ein anderes Gedicht, hat das lyrische Ich Angst. Das Frühstück fällt aus, das Kind bekommt einfach nichts runter. Dann wieder gibt es ein Frühstück in schönsten Farben und Formen, wie es im Gedicht Tropisch heißt, und in schönsten Worten. Das Wort Melonenlächeln kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. oder es braucht nur 4 Zeilen für riesige Gefühle. Stille heißt das Gedicht. Es geht so und es knirscht mühsam das Müsli zwischen meinen Zähnen. Spätestens hier kommen die Illustrationen von Raquel Catalina ins Spiel, denn die malen aus, was die Worte in der Schwebe halten, weil das ja wiederum Gedichte auszeichnet. Dann übernehmen die Bilder. Beim Gedicht Stille sitzt ein Mädchen am Frühstückstisch, die Augen sind geschlossen, eine Träne rollt die Wange hinunter, sie stochert in einer Schale Müsli. Auf dem Tisch steht ein Karton, Platon steht darauf, eine schwarze Schleife ist drumherum gebunden, eine Blume darunter geschoben. Ist Platon die Schildkröte des Mädchens, die uns auf Bildern davor schon begegnet ist, gestorben? Das liegt im Auge der BetrachterInnen. Die Bilder zeigen das Drumherum. Sie zeigen die Familie, Mutter, Vater, die geliebte Großmutter, die kleine Schwester, den großen Bruder, den schwarzen Kater und eben Platon, die Schildkröte. Die Bilder sind wie die Worte voller Entdeckungen. Sie zeigen zusammen Kinderalltag und Kindererleben in allen Farben, mit Glück, Unglück, Wut und mit Spiel. Dass das auch ein unerschöpfliches Sprachspiel sein kann, könnt ihr nun morgens, mittags, abends und am besten immer wieder auch zwischendurch anschauen, lesen und wirken lassen. Vom Tag geht's zur Nacht, vom Frühstücken zum ins Bett gehen. Da gibt es nun die umwerfende gute Quatschnacht. Die Gedichte sind von Jussi Jubitsch, die Illustrationen von Susanne Strasser. Das Bilderbuch ist gerade bei Hansa erschienen für Kinder ab 3 Jahren. Das schlägt nun einen ganz anderen Ton an, nämlich so. Es ist Schlafenszeit, die Zähne sind geputzt, aber was ist eigentlich mit der Zunge? Dafür gibt es seit Jahr und Tag Zungenbrecher. Sie sind ohnehin immer ein besonderer lyrischer Spaß. Jussi Jubitsch aber hat diese Kunst nun wirklich ganz besonders drauf. Ihr Erfindungsgeist setzt bei der Besonderheit der Worte und der Orte an, von denen aus sie dann ihre herausragenden Zungenbrecher entwickelt. Oder habt ihr schon mal von der Hüte-Hunde-Hütte gehört, in der Hüttenhüte-Hunde schlafen? Kennt ihr den Legehennenstall, in dem Legestallhennen Hennenradhelme tragen? Was für ein Feuerwerk. 10 Gedichte bekommen wir auf diese Weise kredenzt. Es wird konsequent, aber natürlich auch konsequent durcheinander von 1 bis 10 gezählt. Und der einzige Nachteil ist, 10 Gedichte sind viel zu wenig. Sie vergehen viel zu schnell. Dabei sind sie alle gleich aufgebaut. Die Gedichte sind 5 Zeiler, die eine kleine Szene stab- oder schüttelreimend, jedenfalls zauberhaft, zungenbrecherisch beschreiben und in der letzten Zeile urkomisch kommentieren. Zum Beispiel so. In einer Schleiereulenscheune heulen 9 Scheunenschleiereulen. Sie verwechseln ihre Schleiereulenschleier jede Nacht. Hätte ich nicht gedacht. Das ist laut, malerisch, klangvoll, wunderbar miteinander verwoben. Neben den 5 Hütte-Hüte-Hunden treten außerdem 4 Froschpfützenfrösche, 9 Scheunenschleiereulen, 10 Wabenhonigbienen, 2 Legestallhennen, 7 Maushausmäuse, 8 Gartenobstmaden, 3 Straßenmiezekatzen, 6 Höhlenbauspechte und zu guter Letzt 1 Bilderbuchkind auf. Die 10 Szenen sind superbe Sentenzen, ihr merkt schon. Das war jetzt dem Stabreim geschuldet, soll heißen, es sind großartige Gedichte. Die hat nun wiederum die Münchner Autorin und Illustratorin Susanne Strasser sagenhaft weitergedacht und ausgemalt und sensationell in Szene gesetzt. Die 9 Scheunenschleiereulen ergeben zum Beispiel eine Brautschleierparade mit Geheule unterm Dach. Die Eulen ziehen sich gegenseitig an ihren Schleiern. Tränen werden versprüht, Schnäbel sind weit aufgerissen. Das ist mein Schleier. Eine andere Scheunenschleiereule will federzuckend vermitteln. Es ist ein Fest. Die sieben Maushausmäuse gehen in Streichholzschachteln, Sardinenbüchsen, gepolsterten Schächtelchen schlafen oder sie machen es sich unter einer angeschlagenen Tasse gemütlich. Es ist das reinste Decken- und Kissenparadies schöner Wohnen im Bilderbuch, begeistert Kinder und Erwachsene. Besinnlich beruhigend, wie das sonst so oft bei Gute-Nacht-Geschichten und Büchern ist, ist hier natürlich rein gar nichts dafür beflügelnd. Dass die Gedichte derart zur Höchstform auflaufen können, hat jedenfalls viel mit den tatsächlich unermüdlichen Bildeinfällen von Susanne Strasser zu tun. Ich gebe zu, ich habe mich in ihre 8 Gartenobstmaden mit ihren hervorstehenden Raffgebissen verguckt, also wirklich verliebt. Sie stellen einen kleinen Madenobstladen in die Äste des Obstgartenbaums und bieten neue Marmeladearten an. Im Gedicht haben sie davon noch geträumt. Im Bild wird dieser Wunsch wahr. Überhaupt gehen Wünsche in Erfüllung. Sie überbieten sich gegenseitig. Das gilt für alle Bilder. Es gilt für das ganze Bilderbuch. Witziger, kunstvoller, traumhafter können Tage nicht zu Ende gehen und wirklich gute Nächte eingeläutet werden. Zusammen ergeben die Zahlen die Zungenbrecher, die Gedichte, die Illustrationen, die Tiere und Tierkinder für Menschenkinder allerbeste gute Quatschnacht. Die ist und bleibt gelacht. Von den Gedichten für ganz Kleine geht's im Kinderbuch weiter zu einem großen Dichter, Lautmaler und Geschichtenerzähler, zu James Krüss. Der wäre am 31. Mai diesen Jahres 100 geworden, Grund genug für den Oetinger Verlag, einen bislang unveröffentlichten Text herauszubringen, nämlich Die Hightechs oder Was kostet die Welt? Kein Märchen. Das ist illustriert von Jörg Asselborn für LeserInnen ab 12 Jahren. Was bitte ist ein Hightech? Irgendwas zwischen Hai und Haiku? Wenn man das so laut ausspricht wie hier, wird die Sache klarer. Dahinter steht Hightech, also Technik und Fortschritt. Ein Hightech ist folgerichtig eine Art Riesenmaschine. Die Hightechs oder Was kostet die Welt? Kein Märchen sind, so viel vorweg, in vielerlei Wortsinn merkwürdig. Merkwürdig im Sinne von ungewöhnlich ist die Form. Der Text ist in 7 Kapitel eingeteilt, den Auftakt macht jeweils eine gereimte Einführung, dann folgen kurze Prosapassagen. Ein Prolog und ein Epilog in Form von 2 Gedichten rahmen das Ganze. Alle zusammen erzählen im Schnelldurchlauf eine kurze, komprimierte Menschheitsgeschichte und die ist tatsächlich kein Märchen. Die Geschichte endet nämlich miserabel. Der Unterschied zwischen den ersten Sätzen des Prologs und den letzten des Epilogs könnte größer kaum sein. Es war einmal ein kleiner Stern, der hatte seine Kinder gern. Der kleine Stern hieß Erde. So geht's los. Das klingt maximal harmlos, wie ein Gute-Nacht-Gedicht für Kinder. Doch was Fortschrittsgeschichte sein könnte, erweist sich als Rückschrittsgeschichte mit finaler Apokalypse. Bald gibt's nur Asche noch und Rauch und von uns Menschen auch. Was ist passiert? Der Mensch, sein Forscherdrang und Erfindungsgeist, aber eben auch seine Maßlosigkeit und Unbelehrbarkeit sind passiert. Das führt zum nächsten Merkwürdigen. Ausgerechnet James Krüss, der in Kinderromanen wie Mein Urgroßvater und ich vorgemacht hat, wie heitere Welterfindung über Worte geht, der als Privatperson schnelle Autos liebte, Sehnsuchtsorte wie die Hummerklippen besang und den möglichen Wirrungen der Welt seinen Sprachwitz entgegenhielt, tritt hier als pessimistischer, fortschrittskritischer Mahner auf. Dabei war sein Blick auf Mensch und Technik einmal ganz anders. Henriette Bimmelbahn, eines seiner berühmtesten Bilderbücher, bimmelt, rattert, knattert, dampft und faucht, ruckelt, zuckelt, klappert, plappert, bebt und bibbert, rollt und raucht seit 1958 durch Kinderzimmer und hat seitdem Generationen begeistert und begleitet. Die freundliche Maschine, eben Henriette, ist den Kleinen und den Großen fürsorglich zugetan. Bei den Hightechs wird sich das radikal ändern. Für sie gibt es einen weiteren möglichen Vorläufer, nämlich den gesellschaftskritischen Kinderroman Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen aus dem Jahr 1962. Krüss hat sich darin schreibend Gedanken gemacht über Kapitalismus, Konsum, Warenwerte und wahre Werte. Im Hightech setzt er diese Überlegungen fort. Der Prototyp des Hightechs, den die Menschen gebastelt haben, so nennt Krüss das Erfinden und Bauen, begann, so ein Zitat, sein Wirken als turmhoher Riese. Auch das ist merkwürdig im Sinne von interessant, denn offensichtlich denkt Krüss von Anfang an die Verselbstständigung dessen mit, was doch menschengemacht ist, dafür erdacht, das Leben zu vereinfachen. Goethes Zauberbesen tanzt also früh um die Ecke, bald platzt der Hightech aus allen Nähten, mehr Hightechs müssen her, sie wachsen zu Städten, sie wuchern wie babylonische Türme in den Himmel, neue Technologien kommen hinzu, so zeigen es auch die Illustrationen von Jörg Asselborn. Aufeinander gestapelte Hütten mit Holzstegen verbunden und von Windmühlen angetrieben, verändern sich. Die Häuser werden prächtiger, Brücken, Züge kommen dazu, später flotte Flitzer, Flugzeuge, Ladenketten, Stadien und nicht zu vergessen das liebe Geld. Das macht die Armen arm und die Reichen immer reicher. Krüss teilt sie ein in Kapitalisten und Olfaktoriat. Kapitalisten leitet sich vom lateinischen caput ab, das heißt das Haupt, der Kopf ist also ganz oben. Das kaputt, das kaputt machen klingt ebenfalls mit an. Das Olfaktoriat wiederum verweist aufs Proletariat, die Arbeiterklasse. Der Schritt zum Prekariat ist nicht weit. Ganz unten sind die, die in den Maschinenräumen der Hightechs schuften müssen. Da stinkt es darum, Olfaktoriat. Das kann man so machen, es wirkt aber zugleich ziemlich naiv. Fest steht, auch gesellschaftskritische Seitenhiebe sind bei Krüss vor allem sprachspielerisch. Ist das alles nun merkwürdig im Sinne von des Merkens wert? Seine Hightechs schrieb Krüss 1991. Was ihn umgetrieben hat, ist darin eingewoben. Die Erfindung der Chips war neu. Kalter Krieg und atomare Bedrohung waren die Krisen seiner Zeit. Dass das nicht auf der Höhe unserer Gegenwart ist, kann man dem Text nicht vorwerfen. Aber man kann ihn befragen, was er heute noch zu sagen hat und wem. Der Oetinger Verlag empfiehlt das Buch LeserInnen ab 12 Jahren, also an der Grenze zwischen Kinder- und Jugendbuch. Passt das? Der Zielgruppe mag der Gegenwartsbezug fehlen, die aktuelle Apokalypse sieht einfach zu anders aus. Auch formal ist der Text nicht eben zugänglich, unentschieden ist er in der Mischung aus Poesie und Prosa ohne wirkliche Handlung und Figuren. Also doch eher eine politische Parabel, was für Erwachsene, für alte Krüss-Fans. Dass Analyse und Argumente an der Oberfläche bleiben, betrifft nun LeserInnen jeder Altersstufe. Andererseits, vieles von dem, was Krüss da notiert hat, ist heute noch gültig. Und so bleibt die Weitsicht des Dichters von vor 35 Jahren und es bleibt die Einsicht in unser aller großes Verschlafen. Vielleicht wird ja doch noch ein rechtzeitiges Aufwachen daraus. Ganz gewiss ist der schmale Band zwar kein leichtes, aber ein würdiges Geburtstagsgeschenk für einen großen Autor der Kinderliteratur. Freunde von Eva Kranenburg ist ein Jugendroman, der unter die Haut geht. Es ist ein Antikriegsroman, wie ich ihn noch nicht gelesen habe, jedenfalls nicht in der Jugendliteratur. Er ist bei Fischer Sauerländer erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Dieser Roman ist unerbittlich, direkt, angemessen, brutal im Ton, nie pathetisch, eher ironisch, distanziert, dabei voll vorsichtiger Hoffnung. Denn so ist es wohl, um gegen jeden Krieg schreiben zu können, muss man erst einmal beschreiben, was Krieg bedeutet, was er mit den Menschen macht. Eva Kranenburg beginnt ihr Romandebüt mit diesem ersten Satz. Mit dem Ende des Krieges kamen die Journalisten. Das ist ein ungewöhnlicher Zugang, denn da ist sofort die Berichterstattung im Spiel, das heißt der Blick von außen auf die Trümmer der Stadt. Dieser Blick zeigt von Anfang an, Krieg ist immer auch Propaganda, Manipulation, Interpretation. Was geschehen ist, wer angefangen, wer was getan hat, wer auf welcher Seite stand, wer Opfer und wer Täter ist, ist auch eine Frage des Narrativs. Es hängt vor allem davon ab, wo man anfängt, eine Geschichte zu erzählen. Eins bedingt das andere, hier die Sieger, da die Verlierer, so einfach ist es selbstverständlich nicht. Verantwortung, Versagen, Schuld und Scham sind auf allen Seiten. Wie sollte Scham da die Seite wechseln können? Wie sollte Heilung aussehen? Wie soll es weitergehen? Wie geht Vertrauen? Wie sieht Zukunft aus? Um Fragen wie diese zu ergründen, stellt Eva Kranenburg 4 Jugendliche ins Zentrum ihres Romans. Ein fiktiver Krieg wird in Rückblenden erzählt und so viel nur vorab. Die Erfahrungen der 4, die Wendungen ihrer Geschichte und also Erkenntnis sind so ungeheuerlich und unbegreiflich wie der Krieg selbst. Ren, Nata und Tuk lernen sich kennen, als sie in den letzten Kriegstagen noch als Kanonenfutter eingezogen werden. Dabei ist die Armee oder was davon übrig ist, ein völlig desolater Haufen. Einen Krieg gewinnen lässt sich damit nicht. Die 3 geraten an Tarek, das ist ebenfalls ein noch junger Mann, Kommandant. Er wird mit ihnen desertieren, von da an sind die 4 eine Gemeinschaft. Sie werden zur Ersatzfamilie für jeden Einzelnen. In all der Zerstörung gibt es ein Wir, und das lebt von den Figuren. Da ist Tuk mit seinem heiseren, wilden Lachen und dem roten Schopf, der behauptet, 15 zu sein. Die anderen glauben ihm nicht, sie schätzen ihn auf höchstens 10. Da ist Nata, die, so beschreibt es Ich-Erzähler Ran, fremde Menschen nie direkt ansah, sondern ihnen die Stirn entgegenstreckte wie ein wütender Stier, die Augen im Schatten ihrer Kapuze versteckt. Da ist Tarek mit seiner Narbe quer übers Gesicht und mit seinem unglaublichen Verantwortungsbewusstsein. Da ist Ran selbst, der so behütet aufgewachsen ist und dann so Entsetzliches erleben musste. Wir 4 waren nicht süß, heißt es darum, und wir lachten eigentlich über alles. Wie kann das sein und was heißt alles? Das alles umfasst die Gegenwart mit dem Kampf ums Überleben, Zigaretten schnorren, irgendwie an was zu essen kommen, die Besatzer austricksen und möglichst nicht zwischen die Fronten der Bandenkriege von jugendlichen Überlebenden geraten. Das Ziel, wieder aufzubauen, was zerstört wurde, irgendwie eine neue Ordnung zu errichten, die ein weiteres Zusammenleben ermöglicht in dieser Stadt, die unter vielem anderen auch die Stadt der Pfauen war, mithin die Stadt der Schönheit. Auch das ist eine der vielen Spuren, die man lesend aufnehmen kann. Das alles umfasst genauso die Vergangenheit, die Erfahrungen im Krieg, die Erinnerung. Und wie Eva Kranenburg die herausschält, wie sie sie nach und nach zur Sprache bringt, ist tatsächlich ungeheuer. Überleben, Weiterleben beschreibt sie als ein Ringen um Wahrheit, wie es an einer Stelle im Buch heißt. Dass das ein schwieriger Begriff ist, versteht sich von selbst. Fest steht, nur was erzählt wird, was ausgesprochen und einander anvertraut wird, kann vielleicht heilen. Und so kommen die Geschichten alle ans Licht, die Familiengeschichten, die Verluste, so qualvoll das ist. Es ist der Anfang von Vertrauen, von noch mehr Freundschaft, sogar von Liebe. Dieses alles umfasst nicht zuletzt die Entscheidungen für die Zukunft. Als eines Tages Yoshi auf dem Friedhof auftaucht, dem Zufluchtsort der 4, spitzt sich die Situation zu, denn Yoshi will unbedingt dazugehören, das aber kostet seinen Preis. Er behauptet zu wissen, was zu tun ist, was richtig und was falsch ist. Sich zu rächen ist richtig, um jeden Preis Macht zu erlangen ist wichtig, behauptet er und agiert genauso. Er wird damit die Freunde aufmischen und alle, auch die LeserInnen, an den Rand bringen. Eva Kranenburg ist auch Psychotherapeutin. Sie ist Traumatherapeutin. Sie hat mit Geflüchteten aus aller Welt zusammengearbeitet. Dass ihr Debüt nun ausgerechnet Freunde heißt und der Roman diesen Anspruch einlöst, sogar von Liebe erzählen kann, ist ein Verdienst. Ein anderer ist, dass das Erzählen nie therapeutisch ist, sondern immer literarisch. Wie das geht, zeigt zum Beispiel der Schluss. Brauchen wir jetzt nicht mehr zu töten? Fragt Tuk. Nein, Tuck, sage ich, jetzt ist Frieden. Und einige Zeilen später ist der letzte Satz dieses klugen, bewegenden, berührenden Romans eine Frage, die bis heute überall im Raum steht. Ist jetzt Frieden?
Hallo, heute schallt es wieder aus dem Lena-Winkel und zwar diesmal laut Wald ohne Bäume, den neuen Sachcomic der 1994 geborenen Illustratorin Hannah Harms. Nach Milch ohne Honig ist dies Hannah Harms zweite Veröffentlichung, die am 3. März mit einem bemerkenswert minimalistischen Cover bei Carlsen Comics erschienen ist. Während Hannah Harms sich in ihrem letzten Buch mit den Auswirkungen des Bienensterbens beschäftigt hatte, widmet sie sich in Wald ohne Bäume dem globalen Verschwinden von Waldökosystemen. Der Pressemappe lässt sich entnehmen, dass für Hannah Harms das Thema an Dringlichkeit gewann, als die Auswirkungen menschlicher Eingriffe auf den Wald, neben dem sie aufgewachsen ist, immer deutlicher wurden. Eine Erfahrung, die sicher viele LeserInnen mit ihr teilen werden. Tatsächlich steht auch mein Kindheitswald nicht mehr. Nach 3 trockenen Sommern hatten sich die Borkenkäfer in der ohnehin anfälligen Fichtenmonokultur rasend schnell ausgebreitet und die Borke zerfressen. Eines Tages waren alle Fichten weg. Solastalgie ist der Begriff für das Gefühl des Verlustes, das entsteht, wenn jemand die Veränderung oder Zerstörung der eigenen Heimat bzw. des eigenen Lebensraums direkt miterlebt. Die Comiczeichnerin Kolo Kraft hatte bereits 2023 einen Kurzcomic mit diesem Titel gezeichnet, in dem sie die emotionalen Auswirkungen der Landschaftsveränderung auf ihre BewohnerInnen verarbeitete. Der lässt sich übrigens immer noch auf Instagram nachlesen, kann ich sehr empfehlen. Der Begriff Solastalgie kommt bei Hannah Harms zwar nicht vor, doch das Gefühl des Verlustes durchzieht zwangsläufig auch Wald ohne Bäume, wenngleich es in diesem Fall mit dem Anspruch der Wissensvermittlung verwoben ist. Ganz so, als wollte sie uns schon auf den nächsten Schritt vorbereiten, wieder handlungsfähig zu werden, ähnlich wie es auch Lena Hellmeyer in ihrem Comic Klimaangst und Wandelmut aus dem Jahr 2024 durchgearbeitet hat. Da heißt es übrigens an entscheidender Stelle, es gibt nichts, was mich mehr beruhigt, als allein durch den Wald zu streifen. Hannah Harms wählt hier allerdings einen anderen, auch im Sachcomic-Bereich eher ungewöhnlichen künstlerischen Zugang. Auf der Bildebene arbeitet sie mit starken Abstrahierungen. Deren unkonventionellste Ausprägung ist das vollständige Fehlen von den sonst in vielen Comics üblichen Sympathiefiguren, in Anführungszeichen, anhand derer sich die Handlung entspinnt. Statt eines Figurenensembles stehen bei Harms keine einzelnen Akteure oder zumindest keine menschlichen oder tierlichen Akteure, sondern gleich ein ganzes Ökosystem im Zentrum. Um die komplexen innerartlichen und über Jahrmillionen gewachsenen Verflechtungen von Wäldern, Klima und tierlichen wie pflanzlichen Waldbewohnern zu vermitteln, schlägt Hannah Harms einen großen Bogen von der Entwicklung des Lebens selbst zu seiner aktuell fortschreitenden Zerstörung durch die Menschheit, zu diesem Begriff später noch mehr. Die Zeichnungen selbst erinnern auf den ersten Blick an Infografiken. Hierbei handelt es sich aber nicht um glatte, vektorbasierte Illustrationen, sondern sorgsam gezeichnete Einzelelemente, denen man den Buntstiftduktus noch deutlich ansieht und die den sorgsam komponierten Seiten eine warme, handgemachte Ausstrahlung verleihen. Die Zeichnungen wirken zart, ebenso wie das einzigartige Leben, dessen Entstehung sie repräsentieren. Die meisten Seiten sind zudem mit einem blassen Grün hinterlegt, das nur manchmal vom rein Weiß des, übrigens Cradle-to-Cradle-zertifizierten Papiers durchbrochen wird. Die Grafiken sind durchgehend mit dem Text verwoben, ökologisch könnte man meinen, der fragmentarisch über die Seiten verteilt ist. Dieser vermittelt sach- und atmosphärische Informationen in einer Mischung aus ganzen Sätzen, an deren Ende ein Punkt gesetzt wird, sowie Halb- und Einwortsätzen ohne Punkt. Das liest sich dann zum Beispiel so: immer höhere Wuchsformen entlang von Wasserwegen, Schachtelhalme, Bärlappe, Farne, Pilze, meterhohe Farne. Die frühesten baumähnlichen Wuchsformen erheben sich über die Landoberfläche in Richtung des Lichts. Parallel dazu setzen sich geometrische Formen zu Atomen, Elementtafeln, Diagrammen, Zellhaufen und komplexeren Organismen zusammen. Erste baumähnliche Wuchsformen entstehen, Ginkgo-Bäume und später Laubbäume, Wasserkreisläufe und Photosynthese formen die Umwelt. Schließlich setzt das Anthropozän ein tiefer Einschnitt. Wenn gleich im gesamten Comic keine Menschen gezeigt werden, wird nachvollziehbar, wie menschliche Sesshaftigkeit zunehmend die Landschaft verändert und schließlich mit dem Beginn der industriellen Revolution die scheinbar außerhalb stehende Natur in nie dagewesenem Ausmaß ausgebeutet wird. Alles wird schneller, düsterer, baumloser, Straßen zerstückeln Landschaften und Seitenkompositionen und damit vormals über- und unterirdisch zusammenhängende ökologische Systeme. Analog dazu wird der Text auch selber zum anthropogenen Akteur, wenn zum Beispiel die Worte »Bei Erreichen des Zieldurchmessers wird Zukunft zur Vergangenheit« quer durch einen schwarzen Baumstamm schneiden. Bestimmte Formulierungen wirken wie Zitate oder Rückgriffe auf bekannte Phrasen aus der Waldforschung, wenngleich an keiner Stelle konkrete Fußnoten gesetzt sind. Im Literaturverzeichnis lassen sich zwar die zu Rate gezogenen Quellen nachlesen, jedoch nicht genau zuordnen, was auf mich beim Lesen einen interessanten Effekt hatte. Das Fragmenthafte unterstützt das allgemeine Gefühl von Verschwindung, Verlust, als sei auch die Quellenliteratur schon im Verfall begriffen und von ihrem Ursprung losgelöst, als Produkt der fortschreitenden Katastrophe gerade hinreichend geeignet, dieselbe noch phrasenhaft zu beschreiben. Umso eindrücklicher hallen dadurch die selteneren, aber klargesetzten poetischen Einschübe in Wort und Bild nach. Im Text sind das zitternde Blätter oder flirrender Asphalt, der die atmosphärischen Auswirkungen des Beschriebenen plötzlich fühlbar macht. Und wo das Bild in Diagrammform stärker im Dienst einer klassischen Wissensvermittlung steht, kann es auf der nächsten Seite schon ins rein Abstrakte kippen, um eine Emotion zu erzeugen. Besonders eindrücklich fand ich hier eine komplett schwarze Seite, auf der nur ein einzelnes Satzfragment zu lesen ist, das nüchtern auf den Lärm der Motorsägen verweist. Der mit der Sesshaftigkeit andauernde Abgesang auf die Menschheit, die ihre eigenen Lebensgrundlagen zerstört und fast bis zum Ende des Buches andauert, erzeugt so einen schwindelerregenden Sog, der mich mehr als einmal an den experimentellen Dokumentarfilm Koyaanisqatsi aus dem Jahr 1982 denken ließ, der ebenso auf handelnde Figuren vollständig verzichtet und in einem Rausch aus Bildern und Philip Glass Musik vom Ungleichgewicht von, in Anführungszeichen, Zivilisation und Natur erzählt. Während im älteren Koyaanisqatsi allerdings schon damals ein plakativer Kulturpessimismus und Western Gaze unterstellt wurde, kann Harms die ökologischen Zusammenhänge hier in Schrift und Bild deutlicher ausdifferenzieren und ermutigt damit eher zum Weiterlesen denn zur Kapitulation. Dennoch geht die Abstrahierung unter dem Anspruch, eine Geschichte der Wälder seit ihrer Entstehung zu erzählen, an der einen oder anderen Stelle auch bei Wald ohne Bäume unweigerlich mit Verallgemeinerung einher. Namentlich sei hier auf die durchgängige Verwendung der Begriffe Menschheit und Menschen verwiesen, zum Beispiel: Menschen verbrauchen riesige Mengen Energie, um sich das Leben zu erleichtern. An anderer Stelle wird hingegen davon gesprochen, dass Wissen indigener Bevölkerungen im Umgang mit dem Wald müsse respektiert und ernst genommen werden. Wer also genau ist diese Menschheit, von der die Rede war? Handelt es sich dabei also nur um ausbeutende Menschen? Und wenn ja, müssten die Verantwortlichkeiten dann nicht genauer benannt werden? Gleichzeitig scheint Hannah Harms, wie an anderer Stelle deutlich wird, nicht zu glauben, dass es sich bei dem im Buch angeprangerten, arroganten Anthropozentrismus um eine Eigenschaft handelt, die den Menschen inhärent sein muss, kurzum, dass nicht jeder Mensch ein ausbeutender Mensch sein muss. Mit dem vorhandenen und in den Quellen gelisteten Wissen zu Wald und Klima ist längst ein anderes, ein, wie der Waldforscher Pierre L. Ibisch im Nachwort schreibt, ökohumanistisches Leben möglich, was auch bei Hannah Harms ein vorsichtiger Grund zur Hoffnung ist, zart wie eine Buntstiftzeichnung. Sicher nicht ohne Grund verweist sie gleich zweimal auf die positiven Effekte, die eine pflanzenbasierte Ernährung auf Landnutzung und Klima hätte. Die verbrauchte Agrarbaufläche würde um 75% sinken und Platz für neue Wälder machen. Folgerichtig führt uns Harms am Ende mit zirkelkompositorischer Eleganz zum Horror-Vacui und den sich zaghaft zusammensetzenden Elementen am Anfang des Buches und des Lebens zurück. Denn das Leben findet einen Weg, wenn man ihm den nötigen Raum dafür gibt. In diesem Sinne mache ich nun selbst Raum für die nächsten Beiträge und danke einmal mehr fürs Zuhören dieses etwas länger geratenen Beitrags. Wer das hier rechtzeitig hört und in Hamburg sich aufhält, sei hiermit außerdem auf die Buchvorstellung von Wald ohne Bäume am 22.04. im Petit Camille Comicladen in Ottensen hingewiesen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Das war's. Ich mache nun Platz. Adieu.
Wenn einer Pistole heißt, muss er Räuber werden. Das behauptet und erzählt zumindest Janosch in seiner Geschichte von Antek Pistole, dem einst braven Besenbinder. Erich Kästner verfasste einen ganzen Absatz über die kleine Stadt Pichelstein, um zu erklären, warum der kleine Mann, Held seines vorletzten Kinderromans, ausgerechnet Hänschen Pichelsteiner heißt. Es ist also offensichtlich, Namen sind wichtig. In der Literatur entscheiden sie über Wesen und Werdegang der Protagonisten, im wirklichen Leben womöglich auch. So genau weiß man das ja nicht. Wer beispielsweise Knödler heißt, kann ein Lied davon singen, wie sehr Nachnamen prägen, und anscheinend auch, wer Poferl heißt. Die Münchner Autorin und Illustratorin Miro Poferl ist der Sache auf den Grund gegangen. Sie selbst trägt einen seltenen, lautmalerischen Nachnamen. Ich muss ans Pofen, ans Schlafen denken. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Aber was ich inzwischen weiß, ist, dass der Nachname Poferl die Herkunft verrät. Die Endung L verweist auf Süddeutschland. Woher ich das weiß? Aus dem Sachbuch Das große Buch der Namen von Miro Poferl. Vielleicht habt ihr im Dezember kältefrei gehört. Da hat Miro Poferl ihr Buch schon vorgestellt. Jetzt ist es endlich da. Anfang März ist es im Carlsen Verlag erschienen für Kinder ab 8 Jahren. Und es ist das erste Sachbuch, das dezidiert für Kinder die Geschichte, Bedeutung und Entwicklung von Nachnamen nachzeichnet. Zugegeben, der Titel ist irreführend. Das große Buch der Namen legt ein lustig harmloses Potpourri von Annabelle bis Zacharias oder so nahe. Stattdessen ist dieses Sachbuch eine fundierte, spielerische, in der Annäherung stets staunende und entsprechend überraschende Erkundung eines überaus spannenden Themas. Der Ausgangspunkt: Jeder Mensch hat einen Namen. Stimmt. Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Manche Nachnamen passen haargenau. Da ist beispielsweise eine junge Frau zu sehen, sie heißt Krause, wilde Locken rahmen ihr Gesicht. Manche Nachnamen gehen haarscharf an den Namensträgern vorbei, eine andere heißt nämlich Fleischhacker, sie mag aber Gemüse viel lieber. Das ist lustig und macht neugierig, und zwar tatsächlich auf den ersten Blick. Denn in der Verbindung der Texte mit den punktgenauen, schrägen, Blicke anziehenden Illustrationen wird sowas wie Übereinstimmung oder eben Diskrepanz umwegslos sichtbar. Man muss gar nicht viel erklären. Stattdessen können die LeserInnen gleich mal lachen und fangen garantiert an, mitzudenken und sich selbst Fragen zu stellen, welche Nachnamen sie kennen. Oder ob Sie schon mal nachgedacht haben darüber, ob ein Nachname zu dem Menschen passt, der ihn trägt. Es ist, ihr ahnt es, das Konzept des Buches. Das Publikum, Kinder ab 8 Jahren, aber natürlich immer auch die Erwachsenen, sind von Anfang an einbezogen und reingezogen. Miro Poferl lädt Kinder zu Detektivarbeit ein, so heißt ein Kapitel. Sie gibt gegen Ende des Buchs Tipps, wie man selbst mehr über den eigenen Nachnamen erfahren kann. Das führt dann zur Ahnenforschung und wird zur Spurensuche. Zudem hat sie ein kleines Eichhörnchen erfunden, das durch die Kapitel lotst, kommentiert, anfeuert, nachhakt, kurz den quietschfidelen orange-roten Faden durch ein weites Feld gibt. Dieses Feld rollt Miro Poferl auf, vor allem auch dadurch, dass sie Fragen stellt und zum Weiterfragen einlädt. Seit wann gibt es denn überhaupt die Nachnamen? Warum benutzen wir sie? Warum kommen keine neuen mehr dazu? Oder was haben Beinamen und Spitznamen gemeinsam? Superlative über die häufigsten, längsten, lustigsten, ungewöhnlichsten Namen begeistern von selbst. Spannend sind erst recht die Geschichten hinter den Nachnamen. Fellner hat zum Beispiel nichts mit Fell zu tun, sondern mit Feld, also mit dem Wohnort. Und Knödler kommt nicht von Knödel, sondern von Knöchel, leitet sich also von einer körperlichen Besonderheit ab. Das steht natürlich nicht im Buch, aber ich will es doch einmal gesagt haben. Andere Menschen heißen Schönauge. Dazwischen liegen Welten. Friedrich Schiller wiederum hatte wohl einen schielenden Ahnen. Daran lässt sich nun bei der Ballade Der Handschuh denken oder an Buntschuh, was auf einen Vorfahren schließen lässt, der ein Faible für besondere Kleidung hatte. Stilbewusstsein hier wie dort, das Assoziative, Unterhaltsame und Kenntnisreiche verbindet sich souverän zu Wissensvermittlung, die Spaß macht. Und zu wissen, zu erfahren und zu entdecken gibt es jede Menge. Vor- und Nachnamen stehen auf der Geburtsurkunde, später im Pass. Dadurch lassen Menschen sich registrieren und identifizieren. Namen dienen der Zuordnung. Ihre Geschichte geht Hand in Hand mit der Geschichte des Zusammenlebens. Je mehr Menschen an einem Ort, desto mehr Unterscheidungen braucht es. Und was ein Standesamt ist, erfahren wir außerdem. Vor- und Nachnamen haben mit Verwaltung zu tun, aber eben auch mit Identität, als würden wir nur dadurch existieren. Wie sehr das stimmt, zeigen die Schattenseiten der Namen und Nachnamen. Manche Menschen werden aufgrund ihres Nachnamens ausgeschlossen oder diskriminiert. Kommt uns das bekannt vor? Anhand von Nachnamen lässt sich zudem über Hierarchien nachdenken, zumindest hierzulande. SchülerInnen haben LehrerInnen zu siezen. Andere Sprachen kennen das Siezen nicht. Sie duzen grundsätzlich. Wie wirkt sich das auf den Umgang miteinander aus? Sind solche Menschen dann freier, weniger autoritätshörig? Auch darüber lässt sich in Folge viel nachdenken. Und schließlich auch darüber, dass Frauen, sobald sie heiraten, bis heute noch häufig die Nachnamen ihrer Männer annehmen. Was sagt das aus? Warum ist das so? Miro Pofold gibt viele, viele Anregungen. Sie schaut über viele Tellerränder und zeigt, wie es in anderen Ländern mit den Namen ist und das mit stets sicherem Gespür dafür, was Kinder an dem Thema interessieren könnte, nämlich wann und wo es ihnen überhaupt begegnet. Es geht so leicht, dass man gar nicht merkt, wie viel man lernt über Namen, ihre Geschichte überhaupt, über Geschichte, über Sprache, Sprachentwicklung, Dialekte, über Gesellschaft. Und danach ist eines sicher, wir alle werden in Zukunft viel mehr auf Nachnamen achten. Und das ist dann wieder und wieder der Anfang von vielen Geschichten. Das war's für heute. Das war die 123. Freigeistern-Folge. Das war Nord-Süd-Geistern. Das neue Lesen und Lesen lassen mit Bücher und Reiseempfehlungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und inspiriert. Und ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern, Donnerstag am 30. April, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Zu Gast wird die Autorin Eva Kranenburg sein. Ich freue mich auf Sie und ich freue mich auf euch. Tschüss!